Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem ganz besonderen BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute freuen sich Cedric Gebhardt und ich über einen besonderen Gast. Es geht um Paul Schaffran, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Borussia Dortmund. Also wir werden wirklich sprechen über die Zukunft von Borussia Dortmund. Wo ist die Strategie? Wann werden wieder Diamanten entdeckt? Vom neuen Ricken ist immer die Rede. Es gibt eine Langzeitstrategie, sehr spannend. Das wird unser Thema sein. Aber natürlich, das kennt ihr ja von uns, wisst ihr, dass wir auch über das sprechen müssen, was in der Woche passiert ist. In dieser Woche beim BVB. Deswegen gebe ich kurz mal ab zu den Kollegen, die euch darüber informieren werden. Und dann kommen wir zurück hierhin in den Lensing Mediaport und sprechen über die Zukunft des BVB, über die Langzeitstrategien. Das wird mit Sicherheit richtig spannend. Bis gleich.
BVB Podcast, der Experten-Talk der Ruhrnachrichten.
Ja, sonnige Grüße hier aus Düsseldorf zu euch ins Studio. Weniger sonnig war der Auftritt des BVB in Düsseldorf, wie bei der Fortuna, Jürgen, um gleich mal mit so einem billigen Wortspiel anzufangen. 1:2 Niederlage, ist jetzt nur ein Vorbereitungsspiel, aber man hätte es lieber gewonnen.
Definitiv, eigentlich willst du ja jedes Spiel gewinnen und um bei der Wetteranalogie zu bleiben, das war da ganz schön viel Sommerfußball von Borussia Dortmund. Man kann Teile davon sich zusammenreimen und erklären, da ist eine zusammengewürfelte Mannschaft, man steckt irgendwie mitten in der Vorbereitung, ist alles ein bisschen zerstückelt, dann ist es auch noch warm, aber nun gut, trotzdem sind da immer noch insgesamt jetzt, 23, 24 Spieler auf dem Platz gewesen, die bei Borussia Dortmund entweder Profis sind oder es unbedingt werden wollen, von daher darf man da schon ein bisschen mehr erwarten, bisschen positiv hervorzuheben, vielleicht noch Mathis Albert, Enzo Duarte auch vor der Pause, aber auch einige Spieler, die wirklich enttäuscht haben. Wenn ich zum Beispiel auf Jan Couto schaue, der ja dann in der zweiten Halbzeit wenig bis gar nichts Vernünftiges angestellt hat auf seiner rechten Seite. Da waren dementsprechend ja wenig Einblicke oder wenig Eindrücke, die Trainer Niko Kovac dann jetzt auch da aus diesem Spiel mitnehmen kann.
Gut, jetzt haben wir die ersten beiden Wochen rum, die ersten beiden Testspiele, jetzt geht's nach Japan. Ist natürlich auch nicht ganz so einfach, der Trip mit Zeitverschiebung, mit Wetter, wo sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich habe jetzt auch mal einen Wetterbericht geguckt, immer wieder beim Wetter. Ja. Fast eigentlich immer Regen, sowohl in Osaka als auch in Tokio, wo das sind ja die beiden Stationen. Ist für Niko Kovac und alle dann auch im Prinzip ein Spagat, wie es die vergangenen Jahre auch immer war, ne?
Ja, man will, muss, soll irgendwie diese Reisen ja machen. Aus rein sportwissenschaftlicher Sicht ist das natürlich nicht optimal. Kovac hat jetzt gesagt, wir haben jetzt die ersten zwei Wochen im Training Vollgas gegeben, weil wir wissen, vor Ort in Asien können wir das nicht. Das ist wirklich übel schwül. Ich durfte ja auch ein, zwei Mal mitfliegen dorthin. Und da kann man einfach nicht wie hier in Deutschland oder in Mitteleuropa trainieren, weil es eben so anstrengend ist, dann auch bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit und der Wärme dazu. Dementsprechend, ja, muss man das ein bisschen anpassen. Vor Ort gibt es zwei Testspiele, zwei öffentliche Trainings, ein paar Marketingaktionen, Flüge. Dementsprechend, ist das alles grundsätzlich schon belastend genug. Ich glaube, wichtig ist, dass jetzt dann die zurückgekehrten Nationalspieler dann auch noch dabei sind, dass die Mannschaft sich wieder ein bisschen findet und dass die in der Vorbereitung weit genug sind, dann auch weiter ihr Pensum abspulen können und der BVB ja wieder so ein bisschen zusammenrückt.
Genau, einmal zur Info, die vier oder drei deutschen Nationalspieler sind es ja dann nur, da Nico Schlotterbeck ja noch verletzt ist, Anton Bayer und Metscher haben die Leistungsdiagnostik absolviert, ebenso Daniel Svensson jetzt am Freitag und Samstag und Kani Chukwuemeka stößt direkt zur Mannschaft hinzu, wo der dann die Leistungsdiagnostik macht, weiß ich nicht, aber wird wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Die sollen aber beim ersten Test jetzt noch nicht zum Einsatz kommen, sondern beim zweiten Spiel.
Ja, die kommen ja jetzt aus dem Nichts quasi und also mehr als ein paar Minuten sind da gleich im ersten Testspiel sicherlich drin und im zweiten dann vielleicht mal eine Halbzeit. So hat Kovac das jetzt auch in den ersten beiden Testspielen gemacht, dass er dann zur Pause einmal komplett durchwechselt, um allen die Chance zu geben, ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, sich ein bisschen zeigen zu können, aber auch keinen irgendwie körperlich an irgendwelche Grenzen zu führen. Das macht man dann vielleicht lieber im Training in anderen Situationen. Und entsprechend, ja, ist das eine Asienreise, die ihren Marketingzweck hat, die für den BVB Image-Werbung bringen soll in Japan. Wobei es schwierig genug ist, auch Aushängeschilder von Borussia Dortmund dort zu präsentieren, denn allzu viele sind da nicht mehr im Kader. Und dann ist eben auch noch ein sportlicher Aspekt dabei mit diesen beiden Kicks gegen Osaka und FC Tokio. Das würde ich dann allerdings auch nicht zu hoch hängen und auch nicht zu kritisch oder intensiv bewerten, ähnlich wie jetzt hier dieses Spiel in Düsseldorf am Samstag.
Gut, dann noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Der Kevin fliegt mit nach Japan am Sonntag und oder ist jetzt schon da. Ne? Das heißt, wir zeichnen ja hier nach dem Spiel am Samstag auf, ist jetzt schon da. Und liefert dann natürlich entsprechend exklusives Material ohne Ende. Von daher reinklicken bei uns, Ruhrnachrichten.de ist das Spiel VB und Abo abschließen, lohnt sich immer. Dann kommen wir natürlich zu unserem Lieblingsthema Transfers. Hat sich in den vergangenen Wochen ja jetzt nicht so viel getan. Jetzt deutet sich allerdings an, dass eventuell dann in der Zeit, wo der BVB in Japan ist, was passieren könnte. Denn nach unseren Infos, Ole Boog bleibt in Dortmund.
Ja, genau. Der Sportdirektor fliegt nicht mit nach Japan, weil es dann eben wegen Zeitverschiebung und vielleicht manchmal vor Ort leichter darum geht, einen Transfer zu finalisieren. In erster Linie geht es jetzt um Konstantinos Karezas von RKC Genk. Wir haben über Wochen über diesen Transfer gesprochen, über diesen Spieler gesprochen. Die Clubs haben miteinander gesprochen und so Gott will und nichts mehr schief läuft, kann denn dann in den nächsten Tagen auch irgendwann Vollzug gemeldet werden. Entsprechend ist der Auftrag für Ole Boog nicht mehr nach Asien fliegen, sondern Karezas finalisieren. Ich gehe davon aus, dass man sich dann in der nächsten Woche vielleicht einigt, sodass er dann ja, Ende der Woche oder Anfang kommender Woche vielleicht auch in Dortmund präsentiert werden kann.
Genau, und dann nach Möglichkeit auch nach der Asienreise wird es ja zumindest für die Spieler, die jetzt von Anfang an dabei sind, ja 2-3 Tage freigegeben, dass er dann direkt voll einsteigen kann. Und dann sind ja auch die anderen 4 WM-Fahrer, die es glaube ich noch sind, dann auch mit dabei. Da ist dann der ganze Kader beisammen. Ob es jetzt 35, 37 oder 39 Millionen wären bei Karezas, lassen wir mal dahingestellt. Aber der Druck auf den Spieler und die Erwartungshaltung wird natürlich schon immens sein, weil wäre ja dann auch Rekordtransfer des BVB.
Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung Rekordtransfer und gleichzeitig 18 Jahre jung, eine starke Saison jetzt in Belgien. Aber wenn man mit den BVB-Verantwortlichen spricht, dann sagen sie es nicht im On, aber im Off schon. Sie sind fest der Überzeugung, dass das ein Spieler ist, der der Mannschaft sofort weiterhelfen kann. Man möchte Verstärkung auf den beiden Offensivpositionen für Julian Brandt, für Karim Adeyemi und Karezas soll das erfüllen können. Dann ist natürlich viel Fantasie noch in diesem Preis, Marktwert 35 Millionen ungefähr, Vertrag aber noch 3 Jahre gültig. Entsprechend sitzen die Belgier bei den Verhandlungen am längeren Hebel. Der BVB will natürlich auch jeden Euro sparen, um vielleicht noch weitere Transfers tätigen zu können und sich dadurch nicht zu limitieren. Von daher ja, wird dann bis zum Schluss gefeilscht und gepokert. Man wird sich einigen, davon bin ich eigentlich überzeugt und so vielleicht ein paar Brücken bauen, dass die Fixsumme nicht deutlich über 30 Millionen ist und für Genk vielleicht mit Nachzahlungen etc. dann noch eine Summe herausspringt, die vielleicht jenseits von 35 Millionen liegt. Und dann, ja, sollten eigentlich alle zufrieden sein. Der Spieler möchte zu Borussia Dortmund möchte den Spieler und alles andere ist jetzt eben Verhandlungssache und Aufgabe für Ole Boog.
Ja, und wenn das Ding jetzt noch platzen sollte, wird es natürlich dann nochmal den Druck, glaube ich, immens erhöhen. Man hätte natürlich wahrscheinlich noch 2-3 andere Kandidaten in der Hand, aber Eichhorn war man dran, den hat man nicht bekommen. Das wäre dann die zweite große Enttäuschung. Also sollte man jetzt vielleicht nicht auf die 1 oder 2 Millionen ankommen lassen.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich in so einer Situation, wo du weißt, ja, Mitte 30 Millionen, plus, da ist noch ein bisschen Fantasie eingepreist, weil eben noch nicht der Leistungsnachweis quasi da ist. Gleichzeitig weißt du aber auch, okay, der ist noch so jung, der Spieler, der hat auf jeden Fall einen Wiederverkaufswert so oder so. Ja, das ist dann ein bisschen Frage von Geschick, Frage von Einschätzung, Frage von Bewegungen, die vielleicht auch sonst im Markt da sind, können die Belgier Ersatz verpflichten, was kostet der wiederum, etc. Ja, der Druck wird sowieso da sein, aber nun gut, wenn man zu Borussia Dortmund möchte, Champions League Fußball spielen möchte, dann muss man auch mit Druck umgehen können.
Gut, dann hätten wir den ersten Teil besprochen. Dann gibt es einen Namen, der in den vergangenen Tagen nochmal hochgekommen ist. Seid Elmaler vom 1. FC Köln, waberte vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen durch den Raum. Da war der Spieler allerdings schon irgendwie mit 1,5 Beinen in England für 50 plus x Millionen. Dann hat aber, glaube ich, die Spielerseite oder die Mutter ist eingeschritten, weiß man nicht genau. Ist auf jeden Fall jetzt geplatzt. Der Spieler ist jetzt mit dem 1. FC Köln im Trainingslager in Kitzbühel. Ob es jetzt ein offizielles Angebot gegeben hat oder nicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Fakt ist, dass der BVB sein Interesse hinterlegt hat. Das sind allerdings noch ziemlich im Anfangsstadium jetzt im Vergleich zu Karezas.
Ja, auch da wird es einen Poker geben, glaube ich, über längere Zeit. Der 1. FC Köln mit Sportdirektor Kessler hat natürlich jetzt irgendwie ein Ziel vor Augen, 50 Millionen, weil das wohl der FC Brentford aus England geboten haben soll. Jetzt kommt aber Borussia Dortmund mit anderen finanziellen Möglichkeiten als ein Premier League Club und entsprechend auch anderen Vorstellungen. Und das kann durchaus noch dauern. Jetzt haben wir Ende Juli. Bis Ende August ist noch Zeit.
Das, 4 Wochen.
Ja, genau. Wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich. Ich glaube, Elmaler möchte durchaus gerne zu Borussia Dortmund wechseln, dass der Spieler damit teuer wäre. Aber als Nationalspieler in Spee, denke ich, darüber muss man nicht lange spekulieren. Auch in einer Saison beim FC nachgewiesen hat, dass er hochprozentig scoren kann, dass er sicherlich auch noch Entwicklungspotenzial darüber hinaus hat und ein Investment wäre, das man durchaus tätigen kann. Ja, das ist klar. Ob es klappt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Sehr sicher bin ich mir dabei, dass es noch ein bisschen hier Wasser den Rhein runterfließen wird von Köln über Düsseldorf und noch weiter Richtung Ruhrgebiet, bis dieser Transfer dann, wenn er zustande kommt, auch über die Bühne geht.
Gut, und klar ist auch, wenn das nichts wird, wird noch ein anderer Spieler verpflichtet, weil ein Nachfolger für Karim Adeyemi sollte man ja schon holen.
Ja, durchaus. Es gibt auch noch weitere Namen, die gehandelt werden. Bestätigen kann ich zum Beispiel das Interesse von Borussia Dortmund an Rayan Bonida von Ajax Amsterdam, junger marokkanischer Nationalspieler, auch offensiv, Flügel, Dribbel, schnell etc., steht aber nicht ganz oben auf der Liste beim BVB, denn der ist noch relativ frisch dabei auf der obersten Bühne und entsprechend hätte er nicht die höchste Priorität auf der Shortlist.
Okay, gut, ich glaube, dann haben wir einmal alles durchbesprochen und können ja auch, oder wissen ja auch, dass es jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch Fahrt aufnimmt, also alles, sowohl was die Vorbereitung angeht, also was Transfers angeht, dann, wenn sie wiederkommen, ist Supercup, Saisoneröffnung, also dann geht das wieder richtig los.
Es geht endlich los und ich glaube, und ich verstehe das auch, viele Fans warten darauf, dass noch so ein, zwei Transfers kommen, die dann auch mal ein bisschen Bock machen auf die neue Serie und da muss der BVB natürlich auch liefern, denn ja, du musst auch den Zuschauern in Dortmund ein bisschen was an die Hand geben, das Euphorie weckt. Und da sind wir bislang noch ein bisschen von entfernt, obwohl der BVB ja mit Gadou, mit Lerma und Prats schon drei Spieler verpflichtet hat, die ja auch ordentlich Stange Geld gekostet haben, 35 Millionen oder was zusammen, wenn man die drei addiert. Und entsprechend, ja, so waren das jetzt noch nicht die Jungs, die alle hinterm Ofen hervorholen und der BVB sollte nochmal nachlegen.
Gut, dann haben wir es, glaube ich.
Fein.
Dir danke für deine Erklärung und Hintergründe. Wir verabschieden uns hier aus Düsseldorf und geben zurück zu euch ins Studio.
An der Zukunft von Borussia Dortmund wird im Nachwuchsleistungszentrum gebastelt. Wie wird der BVB wieder zur Diamantenschmiede? Wer wird, oft gefragt, der neue Lars Ricken? Also einmal Borusse, immer Borusse und das in goldenen Zeiten. Talente ja, Titelgewinne nein. Muss das so sein oder geht vielleicht auch beides zusammen? Auch darüber werden wir sprechen, wie viel Strategie oder wie viel Risiko liegt in dieser Strategie bei Borussia Dortmund. Wir begrüßen Cedric Gebhardt und ich ganz herzlich Paul Schaffran, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Borussia Dortmund. Hallo, ich grüße dich.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Paul, sehr schön, dass du da bist. Du bist seit 2025 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, vorher Leiter Strategie und Entwicklung. Und du hast mal den Satz gesagt, bei uns ausgebildete Talente in den Profifußball und am besten vor die gelbe Wand zu bringen, das ist unser Ziel. Kann man das so über deine Arbeit schreiben als Überschrift? Darum geht's.
Das ist am Ende das, worum es geht. Also der Anspruch muss der sein, wir sind bei einem internationalen Top-Club, der Anspruch muss sein, genau für dieses Niveau auszubilden.
Ist das in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen oder gab es zumindest so Ansätze, dass der BVB auch gesagt hat, da müssen wir jetzt wieder auch mit deiner Installierung auf dieser Position mehr machen?
Also das eine ist ja, wie gut sind einfach die Jungs, die dann oben im letzten Schritt dann nochmal mit reinkommen. Wir haben ja diverse Top-Talente in den letzten Jahren auch geholt. Ich glaube, wir waren in den Jahren 16 bis 21, 22 sogar noch aktiver auf diesem internationalen Top-Talente-Markt. Aber das, wonach wir uns sehen, und du hast es vorhin mal anmoderiert, den nächsten Lars Ricken, da gab es noch einen dazwischen mit Mario Götze. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind mit uns selber, dann haben wir den letzten Spieler auf wirklich diesem Champions-League-Niveau eben auch mit Mario Götze entwickelt. Und die Sehnsucht bei allen Borussen, mit Sicherheit bei den Fans draußen, aber auch bei allen Mitarbeitern ist riesig, dass wir den eigenen Jungen aus dem eigenen Haus so entwickeln, dass er nicht nur mal aufploppt, mal sein Debüt feiert, sondern einfach dauerhaft auf diesem Champions-League-Niveau spielen kann.
Jetzt gibt es da einen Begriff, mit dem die Strategie des BVB in diesem Bereich beschrieben worden ist. Den musst du erklären. Reverse Engineering.
Ja, am Ende können wir ja nicht. Wir können ja nicht auf den Quervergleich in dem jeweiligen Jahr ziehen. Wir können nicht sagen, wie gut ist ein U14-Spieler im Vergleich zu einem U14 oder im Vergleich U17 zu U17, sondern wir müssen uns ja gucken, was ist auf Weltniveau, auf dem allerhöchsten Niveau gerade der Anspruch an unsere Spieler. Und dann gucken wir uns die Champions-League-Finals an, die Halbfinals an, die WM-Finals an und sagen, okay, was bringen Spieler aktuell mit? was glauben wir, wo der Fußball sich hinentwickelt in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und dann machen wir die Rückwärtsableitung und deswegen reverse-engineered, die Rückwärtsableitung. Was bedeutet das denn für uns? Weil die Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt in die, ich nehme es mal nochmal die U14 gucke, ich entwickle ja einen Spieler nicht für den Borussia Dortmund von heute, sondern für Borussia Dortmund in 5 Jahren. Und deswegen müssen wir ableiten, wo steht dieser Fußball da? Und wenn wir jetzt mal selber gucken, wo war der europäische Spitzenfußball vor 10 Jahren, dann wissen wir, das ganze Thema ist nochmal athletischer geworden, schneller geworden. Was sind die Mannschaften, die aktuell den Weltfußball dominieren? Es sind entweder die Franzosen mit einer Kombination aus Athletik und technischer Klasse oder es sind eben die Spanier, die eine Kombination vor allem haben aus Technik mit einer extrem guten taktischen Schulung. So, und auf diese beiden Bereiche schauen wir und versuchen es für alle unsere Spieler und alle Positionsgruppen dann rückwärts abzuleiten und deswegen Reverse Engineering.
Also im Prinzip Reverse Engineering, wenn ich es richtig verstanden habe, da sind die Superstars, sie sind komplette Fußballer geworden. Wie sind sie es geworden? Wir gucken zurück und schauen uns an, welche Entwicklungsstufen sie genommen haben ab der Jugend, um das zu werden, wer sie heute sind.
Die Entwicklungsstufen durch die Jugend ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn du auf die Spieler guckst, 5, 6, 10 Jahre vorher, dann siehst du grob, was in denen steckt, aber diesen Weg abzuleiten, nee, wir gucken vor allem auf den Ist-Zustand. Also wie gut ist ein Mbappé, wie gut ist ein Dembélé, wie gut ist ein Jude Bellingham, ein Haaland in ihrer Position, was macht sie so gut? Versuchen das aufs Allerkleinste runterzubrechen auf Ebenen wie, wie scannen sie, wie entscheiden sie, wie bewegen sie sich im Raum, wie setzen sie Blockbein etc. Hat so viele Detailebenen und gucken dann runter, wie können wir das über einen langen Zeitraum bei unseren Jungs ausbilden.
Und dabei geht es ja auch darum, dass ihr irgendwann gesagt habt, wir schauen nicht mehr so auf den aktuellen Titelgewinn, sondern wir schauen mehr darauf, wann wird ein Spieler früher schon gefordert oder mal andersrum. Der BVB ist zuletzt, ich glaube nach 11 Jahren zum ersten Mal bei der U19 nicht in die Endrunde gekommen, was sich zunächst mal wie ja, ein Scheitern anfühlt, was aber durchaus, ich glaube, eingepreist ist. Du hast ja diese Entwicklung, Cedric, auch sehr nah begleitet.
Ich würde sagen, es ist eine Begleiterscheinung dessen, was der Verein jetzt in die Wege geleitet hat, mit eben jungen Spielern sie ganz bewusst früher an Grenzen führen, indem ich sie aus ihrer Komfortzone raushole, sie vielleicht auf anderen Positionen spielen lasse, sie aber auch schon frühzeitiger in einen anderen Jahrgang hochschiebe. Das sehen wir ja, die U19 besteht zu, ich weiß nicht gar nicht, wie vielen Spielern, aus so 17 Spielern, also ich muss mich in den letzten 2 Sommern immer extrem umgucken, weil ich ungefähr die Hälfte dieser Kader überhaupt gar nicht kannte, weil die unterhalb der U19 nämlich ehrlicherweise auch nicht mehr so viel war. Und ja, dieses Umdenken hat stattgefunden und man muss natürlich auch klar sagen, viele von den Jungs, die in der Hinrunde noch in der U19 gespielt haben, wurden dann ja schon im Winter wieder in die U23 befördert. Da reden wir dann jetzt auch unter anderem über die Top-Talente Ignacio Reggiani, Albert. Und du merkst natürlich, dass so eine Achse dir dann in der zweiten Saisonhälfte einfach fehlt. Und dann wurden ja gleichzeitig auch noch die Gegner stärker. Insofern ist das jetzt keine, also ich würde nicht sagen eine logische Konsequenz, aber sie kommt jetzt auch nicht vom Himmel, dass es dann mal nicht reicht. Und du sagst es gerade, es ist durchaus eingepreist. Gleichwohl ist das Ziel natürlich trotzdem, die Endrunde zu erreichen, weil da natürlich die Spiele kommen, auf denen diese Jungs ganz, ganz auf einem anderen Niveau nochmal herausgefordert werden.
Wie schwierig ist das, Paul, in einer Fußballwelt, in der natürlich alle gucken, holst du den Pokal, holst du den Titel, zu sagen, ja, wir wollen ihn schon. Also wir schwören ja nicht dem Erfolgsfußball ab. Aber es geht uns zunächst einmal darum, die Spieler besser zu machen, zu optimieren, wie sie durch dieses Fußballleben gehen in der Jugend, in jüngeren Jahren. Und dann werden halt Titel zweitrangig. Ist das irgendwie erklärungsbedürftig, auch gegenüber Entscheidungsträgern? Oder wird das relativ schnell verstanden, dass jeder bei Borussia Dortmund sagt, alles klar, auch wenn ihr nicht Meister werdet, wir wissen, dass es uns am Ende nutzen wird.
Also die Erwartungshaltung ist in- und extern, die du willst sportlich maximal erfolgreich sein. So, das ist auch unser Anspruch. Die Frage ist halt, wie. Und das Wie ist für die Spieler viel entscheidender. Am Ende einer Karriere wird es nicht entscheidend sein, wie viele U17-Spiele ich gewonnen habe, ob ich in der U17 Deutscher Meister geworden bin oder in der U19 Deutscher Meister, sondern wie viel habe ich in diesen beiden Jahren lernen können, wie viel habe ich mich in diesen beiden Jahren oder in diesen 3 Jahren entwickelt. Und Jugendfußball noch viel mehr als Profifußball ist von 2 Komponenten geprägt. Das eine ist, Fußball ist ein Fehlerspiel. Das heißt, pragmatische Art und Weise zu spielen hilft dir, Titel und Spiele zu gewinnen. Eine pragmatische Spielweise bringt aber auch die wenigsten Entwicklungsrahmenbedingungen mit sich. Also wie will ich in einer pragmatischen Art und Weise Fußball, ich skizziere es jetzt mal ganz extrem, immer wenn wir unter Druck gesetzt werden im Angriffspressing, spielen wir einen langen Ball, wir haben drei Bullen vorne drin auf letzter Kette und spielen nur auf Umschaltfußball, ja, dann haben wir drei Spieler, die vorne den Ball regelmäßig haben, dann lernen unsere Mittelfeldspieler nichts, dann lernen die Verteidiger nichts, wie sollen sie druckresistent werden, reverse-engineered, wie sollen sie das erlernen, wenn wir ihnen gar keine Lernszenarien zugestehen? Und das Zweite ist, Körperlichkeit, und wir haben es gerade angesprochen, der Fußball hat sich in einer Athletik entwickelt. Also die Athletik von heutigen Spitzenathleten im Fußball ist ja nicht mehr zu vergleichen. Und selbst wenn wir jetzt mal 20 Jahre nur zurückgehen, Sommermärchen 2006, das, was da an athletischem Potenzial war und das, was heute bei einer WM ist, das ist auf zwei unterschiedlichen Leveln. Und wenn du das beides zusammennimmst, wir spielen pragmatischen Fußball und wir haben eine überlegene Athletik, dann wirst du massive Titel holen. Die Frage ist aber, trägt dich das hinten raus und welche Form von Athletik und Fußball gestehen wir den Jungs zu? Und das, was wir festgestellt haben aus der Analyse der letzten Jahre ist, dass die Spieler, die einfach in der U15, 16, 17 extrem dominant waren, häufig Schwierigkeiten hatten, diesen Sprung in den Männerfußball dann zu schaffen, weil sie einfach von einer zu großen Körperlichkeit auch gelebt haben.
Also wir hatten 2006 weniger Körperlichkeit, meinst du, als jetzt?
Ja, definitiv.
Und dann, ja, dann natürlich stellt sich die Frage, du hast aber 2006 guten Fußball gespielt, du hast 2010 vielleicht mit den besten Fußball gespielt, wenn man an die Argentinien-England-Spiele denkt, du bist 2014 Weltmeister geworden, auch ein bisschen holprig, aber natürlich auch mit Glanzvorstellungen. Wie ist dann diese Entwicklung zu erklären, dass du jetzt zwar mehr Körperlichkeit hast, also was man eigentlich will, aber natürlich inzwischen auch dreimal das Achtelfinale verfehlt hast. Also spielerisch hat es ja da in den Nuller- und in den Zehnerjahren besser ausgesehen als das, was wir zuletzt erlebt haben.
Ich bin erstmal in der Gesamtbeurteilung des Fußballs. Ich war jetzt gar nicht so sehr auf dem deutschen Fußball. Ich glaube, unsere Themen und Probleme liegen woanders. Wir haben kein Problem mit Ausbildung von Körperlichkeit, sondern wir haben das Problem, dass wir glauben, dass wenn körperlich robuste Spieler in der U17 Weltmeister, Europameister werden, wie wir es ja auch erlebt haben mit unseren goldenen Generationen, dass das gleich bedeutet, dass die auch den Herrenfußball prägen. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn wir uns angucken, warum sind denn die Afrikaner in den Jugendmannschaften so dominant? Warum gewinnen die regelmäßig mal eine U17-WM? Weil sie körperlich in diesem Alter weiter sind als die Europäer oder die Südamerikaner. Würde es deswegen bedeuten, dass eine afrikanische Mannschaft die Weltmeisterschaft im Herrenfußball gewinnt? Wir haben es bisher noch nicht erlebt. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass Mannschaften wie Marokko in der Lage sind, das zu tun.
Definitiv. Du hast es ja auch begleitet, ihr habt es auch als Redaktion begleitet, dieses, ich sag mal, neue Konzept. Jürgen Kors, der Kollege, hat mal geschrieben, der Fußball-Darwinismus ist richtig, ist ein etwas hartes Wort. Am Ende der Beste, der Stärkste soll durchkommen. Ja. Aber ich glaube, von der Philosophie eines Profivereins wie Borussia Dortmund mit den Ansprüchen Champions League international spielen, muss man tatsächlich sagen, ja, darum geht's.
Absolut, genau darum geht's. Es ist natürlich eine wirklich harte Selektion, die am Ende stattfindet. Andererseits muss man sagen, es hat sie eigentlich auch schon immer gegeben. Die Besten kommen nun mal oben an, die das beste Rüstzeug haben. Die Frage ist jetzt, welches Rüstzeug gebe ich diesen Spielern mit an die Hand? Und vielleicht hat Borussia Dortmund da auch, zumindest nehme ich das so wahr, in den letzten zwei Jahren die Palette nochmal deutlich erweitert. Genau darauf ganz besonders eben geguckt. Denn das eine, und das Thema hatten wir ja schon häufiger, ist, wie schnell komme ich oben an? Wenn ich jetzt an Leon Semic denke oder so in den vergangenen Jahren, Julian Rajkov, die haben alle mal, sind mal kurz bei den Profis aufgeploppt, die haben vielleicht mal ein Bundesligaspiel gemacht, aber die konnten sich da nie halten. Und das Ziel eines jeden Clubs, nicht nur von Borussia Dortmund, muss ja eigentlich sein, im eigenen NLZ ausgebildete Spieler dauerhaft oben anzubringen. Und da muss man natürlich klar sagen, unterscheidet Borussia Dortmund vom SC Freiburg, vom FC Augsburg, vom Hamburger SV, natürlich dieses Champions-League-Level, ganz klar. Und es auf Champions-League-Niveau zu bringen, dafür musst du dann halt top, top, top sein. Und am Ende ist das eben eine Auslese, eine knallharte. Wenn wir allerdings gucken auf die letzten Jahre, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, ich weiß, dass Borussia Dortmund 120 Spieler, glaube ich, letztes Jahr gab es mal einen Bericht dazu, 120 Spieler in den ersten drei Ligen in Deutschland untergebracht hat, die im BVB-NLZ ausgebildet sind, das ist natürlich sicherlich eine tolle Marke. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass der BVB, der etliche Millionen im Jahr in sein eigenes NLZ investiert, daraus natürlich für sich erstmal den größten Profit schlägt und die Jungs aus dem eigenen Stall nach Möglichkeit nach oben bringt.
Ja, ist ja dann auch die Frage, ich hatte deinen Satz zitiert, wir müssen wieder Leute hervorbringen, die es nach oben in den Profifußball schaffen, nach Möglichkeit vor die gelbe Wand. Ab wann würdest du sagen, ja, mit diesem Spieler haben wir Erfolg gehabt, selbst wenn er wie jetzt Kjell Wädchen transferiert wird, es eben beim BVB nicht schafft, aber nichtsdestotrotz dem Verein natürlich auch über die Ablösesumme was zurückzahlt. Kann man das irgendwie bemessen, ab wann ihr sagt, dieser Spieler hat uns in etwa das gebracht, was wir uns erhofft haben, oder ist das sehr theoretisch?
Also wenn man jetzt rein monetär da drauf guckt, dann muss man natürlich sagen, das sind genau die beiden Hebel. Also wirtschaftlich sind das die beiden Hebel. Entweder wir erzielen Transfererlöse mit Spielern, wie jetzt mit dem Paris Brunner, der gar nicht oben aufgeschlagen ist, trotzdem eine substanzielle, oder Henry Blank, genau, oder eine substanzielle Ablöse generiert hat. Oder wir bringen Spieler oben hin, wie nennen Marcel Schmelzer, der zwar nie verkauft wird, aber seine ganze Fußballerkarriere auf diesem Niveau dafür sorgt, dass du nie externen teuren Spieler einkaufen musst. So, das sind die monetären Hebel. Jetzt allgemein zu sagen, der muss da ankommen, um erfolgreich zu sein. Ich würde das, oder erstmal, wir pushen nicht auf das Debüt. Ich glaube, das ist etwas, was wir gelernt haben aus den letzten Jahren. Es geht nicht darum, dass Spieler so früh wie möglich ihr Debüt schaffen und im schlechtesten Fall, und jetzt nehme ich mal Kjellwetjen, der hat sein Debüt gefeiert, Augsburg war es,
Mai 24.
Knapp zwei Jahre her jetzt, genau. Da ist leider nicht mehr viel dazugekommen und dann musste er im Nachgang diesen Umweg gehen über den VfL Bochum, über eine Leihe. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir nicht, wie gesagt, auf dieses Debüt pushen, sondern dass wir sagen, nee, wir bringen dann einen Spieler oben an, wenn er in der Lage ist, auch da so zu bleiben, dass er permanent zu den ersten 16, 17, 18 Spielern im Kader gehört. Weil dieses, ich komme da oben an, ich mache mein erstes Debüt, die ganze Erwartungshaltung drumherum, die wird riesig. Jeder Fan im Stadion sehnt sich danach, dass der Junge beim nächsten Mal wieder aufschlägt. Wir haben diese Storys gespielt, auch bei einem Kjellwetjen, ne, wie er mit Marco Reus noch damals eingelaufen ist und sehen die Bilder, wie er von der U9 bei uns durchläuft. Die Erwartungshaltung, die auf so einen Jungen transportiert wird, ist natürlich brutal. Und dann kommt eben genau das und dann ist es dieses uneingelöste Versprechen und das würde ich bei Kjellwetjen gar nicht sehen. Ich glaube, der ist... Der hat einen guten Schritt genommen beim VfL Bochum, also der wird den nächsten guten Schritt gehen.
Also er ist ein stabiler Profi.
Genau, also genau.
Keine Absprechen.
Genau, ist Kjellwetjen an dem Punkt, wo er jetzt ist, gerade in den Startelf-Kandidat von Borussia Dortmund in der Qualität? Nein, ist der noch nicht. So. Vielleicht kann er sich dahin entwickeln. Ich wünsche es mir für ihn, für uns auf jeden Fall. Aber das muss ja unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss ja sein, dass wir Spieler so weit entwickeln, dass sie eben einfach 50, 60, 70 Spiele auf diesem Niveau machen können in den ersten zwei Jahren.
Glaubst du, wenn ich einmal kurz da reingehen darf, er ist ja von der U9, U8, U9 bis hoch eben zu den Profis gegangen. Wenn er diesen Weg heute gehen würde mit eurem Strategiewechsel, hätte er in 10 Jahren das bessere Rüstzeug? Würde er anders dastehen? Ich weiß, es ist sehr hypothetisch,
extrem,
aber...
Genau, extrem hypothetisch. Gerade im Fall von Kjell, glaube ich, der ist nicht derjenige, den wir adressieren, wenn wir sagen, wir brauchen einen Strategiewechsel, weil Kjell ist vom Mindset her jemand, der immer schon extrem fokussiert war, der nie über den Dingen geschwebt ist, der immer sehr bodenständig war, der nie das Gefühl versprüht hat, dass man dachte, wenn man den sich anguckt, oh, der glaubt, er hat es schon geschafft. Das war bei Kjell nie der Fall. Da fallen mir andere Namen ein, ohne dass ich die Jungs jetzt nennen möchte, aber
sehr schade.
andere Namen, wo du gemerkt hast, mit dem ersten Debüt war schon so, okay, jetzt bin ich Profi. Nein, bist du nicht. Das Debüt macht dich nicht zum Profi.
Ich vermute, der ein oder andere Name ist schon gefallen. Aber das stellen wir dann einfach mal zurück. Wenn du das gerade so beschreibst, es gab ja Ende der letzten Saison bei Borussia Dortmund diese, ich nenne es mal fast erfüllte Sehnsucht, wie viele Anhänger, dass plötzlich die jungen Burschen da waren. Also geradezu ikonisch ja dieser Moment, als Reggiani trifft und du schaust ihm ins Gesicht und sagst, was ist die pure Freude, und die Südtribüne ist eskaliert, weil sie gesagt hat, unser Junge, und guck dir diese Freude an und er ist einer von uns. Wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt darin natürlich dann auch ein Risiko, weil du hast es ja angesprochen, es geht eben nicht darum, mal oben zu spielen und mal solche Momente zu erleben, sondern daraus eine gewisse Dauerhaftigkeit zu machen. Also einerseits, ja, es ist die Chance, es sind große Momente, aber es birgt auch ein gewisses Risiko, gerade beim BVB, der im Moment ja sehr, sehr viele junge Spieler auch bei den Neuzugängen hat, von denen man sich perspektivisch eine Menge verspricht.
Also erstmal würde ich das Risiko gar nicht zu sehr. Die Jungs haben jetzt, also Luca Reggiani und Samuel Inacio, haben diese erste Hürde ja schon mal überschritten, dass sie beide über 5 Spiele gemacht haben auf dem Niveau. Aber jetzt zugegebenermaßen in einer Phase, in der in der Innenverteidigung wir extremes Verletzungspech hatten, in dem von Samuel Inacio er in eine Phase reingekommen ist, wo wir den einen oder anderen Spieler in der gleichen Position auch schon langsam in der Verabschiedung waren. Das heißt, ich glaube, für die Jungs ist in der Vorbereitung jetzt auch schon nochmal anders, Ärmel hochkrempeln angesagt und ich stehe jetzt da, aber jetzt heißt es auch Ellbogen raus und diesen Platz verteidigen und das ist mindestens nochmal genauso schwierig, wie es war, da reinzukommen.
Was mich interessieren würde, weil das ist natürlich ein super spannendes Thema, du hast gerade angesprochen, die Leute, die hochgekommen sind, die eine tolle Veranlagung hatten, wo man gesagt hat, das ist ein Mann der Zukunft und die dann mit ihren ersten Spielen als Profi gesagt haben, so, ich bin angekommen und dann ist genau das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Eine gewisse Umorientierung auf weniger wichtige Themen am Rande, nicht mehr diese Fokussierung auf den Fußball selbst. Was macht ihr, um diese jungen Burschen auch, ich sag mal, mental und in der Lebenserziehung in diesem großen Gesamtkontext zu begleiten? Weil das ist für euch wahrscheinlich ja irgendwann eine sehr wichtige Frage, wenn sehr junge Menschen plötzlich viel im Fokus stehen, viel Geld verdienen und natürlich auch andere Dinge vom Leben erwarten als nur Fußball.
Genau. Also das Erste ist, auf einer fußballerischen Ebene versuchen wir ihnen, dass es sich möglichst nicht so anfühlt vorher, als wenn der Weg einfach wäre. Also die müssen dieses Durchschieben zum Beispiel oder dieses mit jungen Mannschaften spielen, machen wir ja bewusst, dass die Jungs eigentlich permanent an der Schwelle sich bewegen. Es ist eine Riesenherausforderung. Ich habe das mal skizziert mit so einer Rampe. Wir wissen, Anforderungen, Borussia Dortmund, Profikader ist hier. Jetzt können wir unsere Jungs bis zur U19 immer im Kollektiv mit den besten Individualisten und mit Altjahrgängen spielen lassen. Dann haben wir eine Rampe gebaut, die ist so. Es sind immer kleine Schritte, weil es sich leicht anfühlt. Und dann hoffen wir, dass sie am Ende diesen riesen Sprung machen und diese Lücke, die da zu unserem Champions-League-Kader ist, dass sie die überspringen können. Oder wir sagen halt, nee, wir bauen das Ding möglichst steil. Wir bauen die Rampe steil. Jeder Schritt im Jugendbereich fühlt sich schwer an. Jeder Schritt ist einer, für den muss ich ackern, für den muss ich arbeiten. Ich muss auch mal als Matisse Albert wissen, wie es sich anfühlt, in der U23 die ersten 3-4 Spiele, dass das nicht mehr so einfach ist wie in der U19. Und wenn sie das möglichst häufig durchlaufen haben und immer wieder an den Punkt gegangen sind, ich muss viel dafür investieren, um diese nächste Schwelle überspringen zu können, dann glaube ich, haben wir den ersten Schritt getan, dass sie diesen letzten Schritt, der unweigerlich der größte sein wird, dass sie den ein bisschen einfacher überspringen können. Und das Zweite ist dieses Vorbereiten auf das ganze Interesse drumherum. Dafür haben wir extrem viel Personal, extrem gut geschultes Personal auch. Ich glaube trotzdem, so ganz wirst du das nie simuliert bekommen, weil jetzt sitzen wir alle hier, wir haben es, glaube ich, alle nie erfahren auf diesem Niveau. Aber wenn dann plötzlich 80.000 Leute, wenn du 200.000 Instagram-Follower hast, wenn deine Social-Media-Plattformen voll sind mit Kommentaren im ersten Schritt, die dich hochjubeln.
Wenn der Spielerberater vielleicht andere Ideen hat als der Verein.
Das kommt dann auch nochmal dazu, genau. Und dann ist es alles erstmal, dann ist es alles erstmal, genau, Eltern auch. Dann ist es alles erstmal Wolke 7. Und dann kommt diese Phase, wo du vielleicht nicht mehr der gehypte Jugendspieler bist. Und dann bist du das erste Mal in so einer kleinen, oh, ich muss mich wieder ranarbeiten. Und das, was dann ja im Umkehrschluss mit Social Media passiert ist, alle, die vorher gesagt haben, du bist der neue Lionel Messi, die sagen plötzlich, du kannst gar nichts mehr. Also da gibt es ja kein Maß der Mitte. Und das ist für die Jungs bei der Reichweite mit Sicherheit ein Thema. Das ist nicht so einfach.
Da sind wir übrigens auch wieder bei dem Darwinismus, ne, den wir jetzt gerade schon skizziert haben, durch die Rampe. Ne? Den Sprung schaffen natürlich am Ende trotzdem nicht so viele, weil, und das hast du ja eingangs gesagt, der Erfolg im Jugendbereich garantiert ja keine Durchlässigkeit nach ganz oben oder ist korrespondiert nicht automatisch mit Erfolg dann im Endeffekt im Herrenbereich. Insofern ist es richtig, dass sich da die Starken durchsetzen. Gleichwohl muss man das sagen, ganz ein Punkt noch eben, Paul. Ja. Es profitieren natürlich alle davon. Ne? Die Jungs gehen ja trotzdem als bessere Fußballer am Ende, selbst wenn sie den BVB verlassen, werden sie das NLZ, aus meiner Sicht zumindest, als bessere Fußballer mit anderen Skills verlassen, als sie es vorher gewesen wären.
Also das ist ja das, was wir uns angeguckt haben. Ich weiß noch, ich saß mit Lars Ricken 2024, da ist er gerade in die Geschäftsführung berufen worden, haben wir eine Analyse gemacht, was auf der Ebene der Geschäftsführung und mit der Verantwortung, die er dann bekommen hat, müssen wir uns dann angucken. Und das eine, was wir uns angeguckt haben, ist, wir haben zwischen 2014 und 2024 mit einer der beiden Jugendmannschaften, U17 oder U19, immer den deutschen Meisterschaftstitel geholt. Und gleichzeitig ist in diesen 10 Jahren die Durchlässigkeit mit relevanten Spielminuten im Profibereich eine der dünnsten gewesen der letzten 25 Jahre.
Also praktisch das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten müsste, genau, wenn man auf die Titel schaut, weil man einfach sagt, Titel gewinnen in deiner Altersgruppe ist was Feines, aber macht dich nicht unbedingt zu einem stärkeren Profi und der wärst du wahrscheinlich, wenn wir dich...
Resilienteren vor allem, ja, also stärker ist, also ein Widerstand. Die brauchen am Anfang so ein dickes Fell, die brauchen so viel Widerstandsfähigkeit, weil, wie gesagt, der erste Moment ist der, wo du scheinst, du wirst eingewechselt, alles ist super. Du kannst die Uhr nachstellen, bei 99 von 100 Spielern wird es der Fall sein, dass danach irgendwann mal eine Phase kommt, in der es nicht so leicht ist, in der es sich nicht so auf Wolke 7 anfühlt. Und da müssen die Jungs drauf vorbereitet sein, weil da entscheidet sich, wer bleibt auf dem Niveau, wer arbeitet, wer bleibt dran und wer fällt dann vielleicht doch in ein Loch. Und am Ende haben wir die 120 Spieler für die erste, zweite, dritte Liga entwickelt. Jeder Einzelne, super. Ne? Also ich freue mich für jeden Spieler bei uns, der den Sprung macht. Ich freue mich auch für jeden Spieler, der danach studiert und was anderes macht, gar keine Frage. Und trotzdem müssen wir den Anspruch für uns haben, dass wir die Jungs für das Niveau ausbilden, was bei uns vor der gelben Wand gespielt wird.
Also denjenigen zu finden, der dich ins Champions-League-Viertelfinale schießt.
Darf ich da trotzdem nochmal eingrätschen? Immer. Muss es nicht gleich trotzdem auch der Anspruch eben sein, für einen so großen Club wie Borussia Dortmund zu sagen, wir möchten auch im Jugendbereich um Titel mitspielen. Du hast gesagt, der Anspruch ist maximal. Kann man das noch mehr verbinden? Muss man es verbinden? Weil auch das gehört ja zu einem Reifeprozess eines Jugendspielers dann in entscheidenden Spielen, in K.O.-Spielen. Wir haben das Thema oft gehabt in der Liga. Mein Gott, dann kassiere ich vielleicht mal das Gegentor, dann geht das Ding unentschieden aus, oder ich verliere. Aber in einem K.O.-Spiel zu bestehen, in der Youth League, im Premier League, International Cup, da wirklich am Ende und auch in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, da wirklich immer wieder so gefordert zu werden, do or die, das zahlt ja auch auf diese Entwicklung ein.
Hundertprozentig. Also wir brauchen diese K.O.-Spiele, wir brauchen diese Spiele auf dem höchsten Wettkampfniveau, national und international. Aber wenn du diesen Weg so konsequent fährst, wenn du sagst, du hast es gerade angesprochen, im Winter geht ein Samuel Inacio nach oben, glücklicherweise direkt in den Profibereich, ein Luca Reggiani geht da rein, Matthias Haber geht in die U23, dass die Mannschaft mit diesen drei Spielern nicht sofort die gleiche Stabilität hat, ist klar. Wenn wir entscheiden und dann, wenn wir entscheiden vor einem Premier League Cup Finale, nehmen wir Luca Reggiani und Samuel Inacio mit oder nehmen wir sie nicht mit? Und sie sind aber gerade bei den Profis und haben an dem Wochenende vorher 90 Minuten gespielt und werden hoffentlich am nächsten Wochenende wieder 90 Minuten spielen. Zu sagen, wie viel bringt es diesen Jungs, die gerade Champions League spielen, noch ein Premier League Cup, International Premier League Cup Finale zu spielen gegen Real Madrid, oder ist es die Generation dahinter? Die Fadi Sakelines, die dann vielleicht für den Samuel Inacio gespielt hat, und Tom Faust vielleicht, der dann da gespielt hat, ist es für die Jungs vielleicht die viel wichtigere Entwicklungsbühne als für Samuel Inacio und Matthias Haber, die am Ende vielleicht nicht mehr ganz so viel rausnehmen, wobei Matthias Haber hat ja sogar gespielt. Aber wenn wir uns angucken, wir spielen im Finale, Premier League International Cup, wir spielen in der Offensive mit vier Jungs, die sind U8, einer ist U18 mit Tom Faust und drei andere sind U17. Mit Fadi Sakelein, Enzo Dos Santos und Matthias Haber. Dass die Jungs mehr daraus mitnehmen, mehr Widerstandskräfte entwickeln, als wenn wir da die ganzen Altjahrgänge reinstecken oder die U23-Spieler, das ist auch klar. Und deswegen musst du immer einen Mittelweg finden aus, wir brauchen Siege, wir brauchen Titel, ein Stück weit für die Reputation, wir brauchen sie für die Jungs aber auch, damit sie eine Selbstwirksamkeit, absolut, damit sie eine Selbstwirksamkeit entwickeln. Wir dürfen aber nicht unter dem Deckmantel der Selbstwirksamkeit den Jungs einfache Erfolge zugestehen, wissend, dass es die nicht mehr geben wird. Jedes Profitraining ist 100% geben. Gibst du einmal nur 98%, reicht es nicht. Und deswegen darf es auch keine 98% Spiele im Jugendbereich geben. Sondern es muss jedes Spiel muss an der Schwelle sein. Mache ich es heute gut, habe ich eine Chance zu gewinnen. Mache ich es heute nicht gut, muss es immer diese Chance zum Scheitern auch geben. Weil ansonsten ist erstens der Sieg nichts wert. Und zweitens haben wir das falsche Challenge-Niveau für die Jungs gewählt. Und dann ist es so, können wir in der gleichen Saison ein Premier League Cup, International Premier League Cup Finale gewinnen und
gegen Real Madrid
mit einer zwei Jahre jüngeren Mannschaft und Jungs, die haben im El Clasico vorher gespielt, drei Tage vorher. Und auf der anderen Seite können wir eine Endrunde verpassen, weil der Kader, der da gestanden hat, der ist ja zu 70% deckungsgleich. Und wir spielen gegen AZ Alkmaar 4-0 raus. Es ist eines der inhaltlich besten Spiele, die wir gemacht haben. Aber es ist halt hart. Also du kriegst diese harte Konsequenz. Und diese Konsequenz, das brauchen die Jungs. Und die brauchen möglichst häufig genau diesen Abgleich. Was kann ich noch nicht? Das muss ich aufgezeigt bekommen. Und dann werden es die Jungs sein, die daraus die richtigen Schlüsse ziehen, die daraus das richtige Mindset entwickeln, die eine erhöhte Chance haben, oben anzukommen.
Ein Punkt habe ich. Hansi, oder wolltest
ja, du? Ich darf es nicht mehr fragen. Du musst einfach reingrätschen.
So, dann mache ich das jetzt.
Du sagst doch auf dem Platz auch nicht. Hör mal, darf ich dich jetzt wegrätschen? Jetzt war es schon im Tor.
Da haben die Argentinier auch nicht nachgefragt. So, ein Punkt, den ich gerne aufgreifen würde. Du hast gerade gesagt, Titel sind auch wichtig. A, für die Reputation. B, auch für die Selbstwirksamkeit von Spielern. Wie ist es bei den Spielern Gardasson oder Kanté, die ihr jetzt neu verpflichtet habt, international umworbene Top-Talente. Wie verklickert ihr den?
Aus Zagreb und aus Island.
Genau, es kommt jetzt gar nicht unbedingt darauf an, dass ihr Titel gewinnt. Ist das sowas, wo die sagen, oh, Moment mal, ich bin aber schon eigentlich zu Borussia Dortmund gewechselt, auch im Jugendbereich, um Titel zu gewinnen? Oder sagen die, nee, und inwieweit zahlt die Strategie darauf ein, dass ihr sagt, genau deshalb bekommen wir die Jungs?
Also das eine ist, natürlich bekommen wir die Jungs, weil wir Borussia Dortmund sind. Das ist ja keine Frage. Natürlich wollen die zu diesem Club. Natürlich sehen die, dass viele junge Spieler hier den Sprung geschafft haben und da haben wir uns eine Reputation aufgebaut. Gleichzeitig ist das so die erste Generation, die jetzt nicht nur trotz dieses Weges kommt, sondern gerade wegen des Weges. Also wenn wir uns mit Liam und mit Bjarke unterhalten und mit den Eltern und mit Beratern, dann ist genau das, nein, wir wollen gechallenged werden. Wir wollen die maximal steile Rampe haben. Wir wollen jeden Tag auf unseren Schwächen gefeedbackt werden, damit wir uns möglichst gut weiterentwickeln können. Wir wollen nicht in die Komfortzone hier rein und irgendwie die nächsten 2 Jahre über allen Dingen schweben und dann mal gucken, was passiert, sondern genau das ist der Anspruch von diesen Jungs. Und das ist auch das, womit wir haben überzeugen können. Also ich kann mich an die Gespräche bei beiden erinnern, dass sie regelrecht das aufgesaugt haben. Ja, wie wollt ihr mit uns arbeiten? Wo seht ihr uns noch nicht so weit? Wo seht ihr denn unsere Schwächen? Was glaubt ihr denn, was wir noch brauchen, um das höchste Niveau zu erreichen? Und wie machen wir das? Und beide sind, ich meine, jetzt beide ein paar Wochen da, beide sind in jedem Training. Sie kommen, sie fragen nach, was habe ich gut gemacht, das habe ich nicht verstanden. Sie sind extrem wissbegierig und genau das ist die Art von Spielern, die wir auch brauchen für den Weg. Und das, glaube ich, aber grundsätzlich die Art von Spielern sind, die größte Chance haben auf eine möglichst steile Karriere.
Ist das ein USP, der da gerade wieder vielleicht entsteht auch beim BVB? Ich weiß, dass wir mit Lars Ricken hier an dieser Stelle durchaus darüber gesprochen haben, dass die Konkurrenz eben gerade, was internationale Top-Talente angeht, über die Jahre sehr, sehr viel größer geworden ist, dass in diesem Teich immer mehr Clubs fischen, auch erfolgreich fischen, den BVB durchaus das eine oder andere Talent ja eben auch schon abgegraben haben. Aber ist das so ein Punkt, wo du sagst, ja, vielleicht ist das, was uns wirklich auch abhebt von anderen Clubs?
Also ich glaube, das müssen wir tun. Wir haben wirtschaftlich nicht die Möglichkeiten mit den Top 15, und jetzt rede ich nicht sportlich, sondern mit den Top 15, 20 wirtschaftlichen Clubs. Wir haben keine Chance, mit den Engländern finanziell zu konkurrieren um die internationalen Top-Talente. Wir müssen inhaltliche Argumente liefern, um die Jungs von hier zu überzeugen. Und das eine ist, und ich sehe das immer so, unsere Aufgabe ist es, von unten zu pushen. Wir müssen als NLZ die Spieler so gut wie möglich darauf vorzubereiten, bis zur Türschwelle. Und gleichzeitig, und das ist ja das, was oben gerade passiert, müssen wir oben einen Pull haben. Also oben müssen Rahmenbedingungen sein, dass junge Spieler auch eine Durchlässigkeit haben, dass mit jungen Spielern gearbeitet werden will, dass junge Spieler die Plattform haben, sich da weiterzuentwickeln. Wenn ich uns die Transferphase angucke jetzt, dann sieht man, glaube ich, auch, dass da im Gesamtverein ja in die gleiche Richtung gedacht wird. Und wir versuchen einfach gerade so stark wie möglich von unten zu pushen und es unserer Scouting-Abteilung und Lizenzabteilung so schwer wie möglich zu machen, an den eigenen Jungs vorbeizukommen.
Ja, sagen wir so, also gestandene Profis in diesem Transfer Sommer noch nicht so auf der Uhr bei Borussia Dortmund, sind wir noch gespannt, was da rauskommt. Aber was
der Paul wollte gerade was sagen. Vielleicht
der Transfer-Sommer ist aber auch noch nicht so alt.
Wir sind gespannt, was kommt.
Aber wir haben ja schon eine Menge, was von unten kommt mit jungen Burschen. Kaua Prac ist ein Neuzugang, Lerma und Gadou, die sind alle U20. Wir haben jetzt die ersten Erfahrungen mit Yamamoto. Also im Moment ist es ja schon so, dass der BVB, wenn Carrezas kommen sollte, muss man abwarten, dann ist es im Moment alles schon sehr jung, irgendwie auch durchaus in eurem Sinne. Aber was mich auch interessieren würde, dieser, ich nenne es mal neue Dortmunder Weg. Wir wollen Diamantenschmiede sein, ja, wir wollen auch Erfolge, aber Talent schlägt ganz klar Titel und wir verzichten auch gerne auf Titel, wenn es der Entwicklung der Spieler gut tut. So kann man es ja umschreiben. Ist das eigentlich etwas, was jetzt in Dortmund deutlich höher gehängt wird als woanders? Weil ich sag mal, eigentlich müsste ja an jedem Bundesliga-Standort jeder genau so denken. Ist das der Fall oder ist der BVB da schon ein bisschen an Neuausrichtung? Speziell hebt er sich ab von der Konkurrenz?
Also du sagst es so, also das klingt so nachvollziehbar und so logisch, dass man das machen müsste. Das kannst du ja nur machen, wenn du dich von diesem Druck frei machst, im Jugendbereich sportlich erfolgreich sein zu müssen. Jetzt ging uns das lange so, dass wir das Gefühl hatten, dass wir das machen müssen. Das geht vielen anderen Vereinen auch lange so. Ich glaube, wir haben grundsätzlich in Deutschland das Problem, dass wir bei der Masse an Talenten, die wir haben, wir sind ein Land mit 84 Millionen Einwohnern, dass wir mit der Masse an Talent sehr verschwenderisch umgehen. Wenn wir uns angucken, was ist die effizienteste Nation in Europa, wo die meisten Profis pro Einwohner ausgebildet werden, dann ist es Portugal. Und zwar mit weitem Abstand.
Kroatien jetzt vielleicht auch noch? Nee?
Mit weitem Abstand. Also vor allen anderen Top 5 liegen mit weitem Abstand. Die holen natürlich auch einige Südamerikaner rein, das muss man auch sagen. Das ist der kürzeste Weg dahin.
Ja.
Kulturell und auch geografisch. Aber das, was sie haben diese Wettbewerbsformate anders, als wir sie in Deutschland haben. Sie haben einen extrem breiten Übergangsbereich. Ich war mehrfach bei Benfica und bei Sporting in der Hospitation. Sie haben im Übergangsbereich 2-3 Mannschaften mehr. Also wenn wir jetzt mal bei Benfica reingucken, die haben eine Profimannschaft, die haben eine zweite Mannschaft, die in der zweiten portugiesischen Liga spielen. Danach noch eine U23, danach eine Youth League-Truppe und eine U18. Unfassbar viele unterschiedliche Talententwicklungspfade. Und das ist so der zweite Hebel, den wir jetzt ansetzen. Das eine ist, wie bilden wir unten aus? Und das andere ist, und deswegen haben wir ja auch unter anderem so eine strategische Stelle geschaffen, wie den Leihmanager nochmal im Zwischenprofil, dass wir gesagt haben, ja, aber es wird nicht jeder Spieler wie einen Gittens oder wie einen Sancho den direkten Weg aus dem Jugendbereich nach oben schaffen, sondern es wird auch Jungs brauchen, die brauchen ein Jahr mehr. Die brauchen vielleicht auch 2 Jahre noch. Die brauchen vielleicht auch den Zwischenschritt mit einer Leihe in die zweite Liga, ins Ausland. Wir müssen für möglichst viele Spieler unterschiedliche Entwicklungspfade anbieten können, weil jeder Spieler braucht einen eigenen Weg. Und da sind wir auch gerade dran, dass wir diesen Übergangsbereich restrukturieren, dass wir die U23 in die Ausbildungsleitplanken viel, viel mehr integriert haben. Jeder, der sich die U23 anguckt, sieht gerade, dass dort viel mehr NLZ-Spieler Spielminuten sammeln, als es in den letzten Jahren der Fall war, dass wir jetzt viel mehr mit Laien auch arbeiten werden. Und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt habe ich einen sehr weiten Bogen gespannt, ne? Ist das für jeden Verein in Deutschland so? Ich glaube, dass da gerade sehr viel passiert. Ich glaube, dass das eine typische Wellenbewegung ist. Also wir sehen, wir haben um 2000 rum in Deutschland die NLZs gehabt. Wir sind mit dieser Bewegung und mit dieser Generation, die daraus entstanden ist, Europameister geworden, U21 Europameister. Dann 4-5 Jahre später, 5 Jahre waren es, oder? 2009 sind wir, glaube ich, Europameister geworden. Dann 2014 die Weltmeisterschaft. Und dann kommt so eine gewisse Phase der Stagnation. Und das beobachten wir nicht nur in Deutschland, das beobachten wir überall.
Stagnation wäre ja super.
Stagnation ist aber relativ, weil wenn wir stagnieren und alle anderen aber gerade voll das Gaspedal durchtreten. Die Engländer haben 2011 ihren ETPP, also quasi diese Riesenreform gehabt, die wir 2000 hatten. Die haben jetzt irgendwann ernten die Früchte. So, die Spanier und Portugiesen haben es danach umgestellt. Das heißt, wenn wir stagnieren, heißt ja nicht, dass die anderen dann sich leicht entwickeln, sondern Stagnation auf einer nationalen Ebene bedeutet, wenn du das 2-3 Jahre zulässt, dann rennst du der Musik aber erstmal richtig, richtig wieder hinterher.
Ja, richtig hinterher heißt dann tatsächlich 3-mal hintereinander Achtelfinale nicht erreicht. Aber hängt das dann eben auch damit zusammen, dass du sagst, wir sind ein 84-Millionen-Volk, gucken jetzt zurück auf die letzten Weltmeisterschaften. Ist das eine gewisse Selbstgenügsamkeit? Kommt das von ganz oben, dass die Funktionäre sagen, wir sind doch Weltmeister, wir müssen nicht mehr arbeiten. Warum kann Portugal es? Ich vermute Holland ja auch immer ziemlich weit vorne in dem Zusammenhang. Und wieso ist das in Deutschland so verloren gegangen?
Ich finde, da müssen wir, also ich habe die Verantwortung für Borussia Dortmund und ich möchte auch nur auf uns gucken. Ich möchte nicht Fingerpointing auf den Verband machen, auf die Regionalverbände. Da muss mit Sicherheit viel passieren. Aber wenn man zum Beispiel nach Portugal guckt, dann sind die Treiber dieser Bewegung sind die drei großen Vereine, Benfica, Sporting und Porto. Und deswegen müssen wir als Vereine die Verantwortung übernehmen, dass wir Zugpferd dieser Entwicklung sind. Die Jungs sind mit Abstand die meiste Zeit im Vereinskontext. Sie sind ab und zu bei den Nationalmannschaften. Wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Wir haben die Möglichkeit im Übergangsbereich mehr Spiele. Wir machen ja auch jetzt mit dem Premier League Cup einen zusätzlichen Wettbewerb, damit wir mehr Spielzeit verteilen können. Wir werden an der U21-Liga teilnehmen, um auch da nochmal mehr Spielzeit zu generieren. Und wir haben die U23 angeboten. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn Borussia Dortmund dann Aushängeschild sein kann und vielleicht eine Benchmark setzen kann, dem andere Vereine folgen, dann freut mich das extrem. Aber ich finde, wir müssen vor der eigenen Haustür kehren.
Ich möchte noch einen weiteren Punkt nochmal, einen Punkt zurückkommen. Die Restrukturierung, wie hast du es gerade, Umstrukturierung, was den Pathway- und Loan-Manager angeht. Wie weit seid ihr da? Ich weiß, wir haben darüber gesprochen vor einigen Monaten, als ihr die Stelle ausgeschrieben habt. Das ist so ein bisschen grob skizziert, wohin die Reise...
Den Manager.
Sebastian Hille wurde jetzt, also die Stelle wurde jetzt extra geschaffen, weil Paul ja gerade sagte, sie wollen auch die Spieler außerhalb des eigenen Clubs weiter betreuen. Also wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel in Kjellwädchen, der beim VfL Bochum war, jetzt, gut, das ist jetzt natürlich direkt um die Ecke, aber du kannst ja auch einen Spieler verleihen, von dem du glaubst, er könnte in 1, 2, 3 Jahren den Sprung nach ganz oben schaffen. Und wir wollen ihn nicht aus dem Verein also abgeben, sondern er soll weiterhin Borussia bleiben, aber auf einem anderen Entwicklungspfad, bei einem anderen Club wertvolle Spielpraxis sammeln. Dafür gibt es jetzt eine Stelle, die geschaffen wurde, um diese Spieler bestmöglich zu betreuen oder besser auch als vorher war.
Leihspielerbetreuer.
Leihspielerbetreuer, richtig. Danke, Hansi. Wie weit seid ihr da? Wie kann ich mir das vorstellen? Was dieser Prozess, er steht ja nicht aus dem Nichts. Du musst ja auch da erstmal, ich meine, Sebastian Hiller als Ex-Profi hat dann sicherlich auch ein Netzwerk und trotzdem muss ja quasi eine Leitplanke geschaffen werden, innerhalb dessen auch er arbeitet. Wie soll das künftig funktionieren mit Leihgeschäften? Welche Parameter sind wichtig da für euch, für Borussia Dortmund, dass man sagt, ein Verein kommt für uns in Frage als Station für einen jungen Profi?
Also wir wollen einfach Laien strategischer und viel, viel früher vorbereiten. Es findet ja irgendwann diese Übergabe statt, dass Spieler von mir in den Lizenzbereich übergeben werden. So. Und am Ende, ne, hat Ole Boog dann an einem gewissen Punkt die Verantwortung mit Lars Ricken zusammen und bis dahin habe ich sie hauptsächlich. Aber es muss ja etwas geben, was diese Schnittstelle enger verzahnt. Natürlich bin ich mit einem Ole und mit einem Lars, wir sind permanent im Austausch, was unsere eigenen Spieler unten drunter angeht. Aber dann muss irgendjemand kommen und muss halt sagen, okay, es könnte sein, dass für Spieler XY in diesem Sommer, im nächsten Sommer, im übernächsten Sommer eine Laie ein gutes strategisches Vehikel ist. Der geht jetzt in die U23, der soll da spielen. Der eine Spieler ist nach 6 Monaten der Regionalliga entwachsen, der andere braucht 12 Monate dafür. Und dann müssen wir uns vorher schon überlegen, ja okay, welche Spielweise, welche Vereinsphilosophie, welche Stabilität bei den Verantwortlichen dort im Verein, welcher Trainer ist derjenige, der diesen Pfad von dem Jungen dann am besten weiter begleiten kann. Und eine Laie, die du ein Jahr vorbereitest oder zwei, wird immer besser funktionieren als eine, wo wir sagen am 20. Juli, 27. Juli, ach, wir brauchen für den aber irgendwie nochmal, fang mal an zu telefonieren und frag mal bei Beratern, Clubs oder irgendetwas nach. Nein, es muss einen strategischen Vorlauf haben. Wir müssen eine Idee dafür haben, was braucht der Spieler. Und dann kommt eben die Leihbegleitung, nämlich das, und du hast gerade Bochum angesprochen, das ist einfach, da ist, ne, das ist 20 Kilometer entfernt. Aber wenn wir einen Duran Bill in Basel haben, dann wird es für einen Ole Boog nicht einfach sein, regelmäßig nach Basel runterzufahren und zu gucken, wie es einem Duran Bill in Basel geht. Oder nimm Cole Campbell in Hoffenheim oder nimm Diandra May in Heidenheim. Das ist dann schon deutlich schwieriger. Und da jemanden zu haben, der sagt, ich kannte die Spieler vorher schon, ich habe mit den Spielern vorher schon 2 Jahre intensiv auf einer Mentorenebene auch gearbeitet. Und wenn die Jungs dann in den Leihverein sind, dann fahre ich da hin und dann unterhalte ich mich mit dem Trainer dort vor Ort, unterhalte ich mich mit dem sportlich Verantwortlichen da vor Ort, gucke mir Trainingseinheiten an, nehme den Spieler beiseite und gebe ihm einmal das Gefühl, der ist weiterhin Kadermitglied und aber auch push seine Karriere weiter in dem anderen Verein.
Würde da auch so etwas wie ein Netzwerk entstehen im Sinne von, wir haben in Anführungszeichen Partner oder Kooperationsvereine, wo wir sehen, die Philosophie passt zu uns, wir profitieren von ihnen, sie profitieren von Borussia Dortmund, weil sie ambitionierte Spieler bekommen, sie teilen unsere Philosophie und deswegen gibt es dann irgendwann irgendwo in Europa 7 oder 8 Vereine, mit denen man bevorzugt zusammenarbeitet, weil man einfach die Erfahrung macht, eine Laie dahin macht, für alle Seiten Win-Win-Win-Situationen sind?
Das glaube ich schon, dass das entstehen kann wird. Also wir werden, müsste jetzt Carsten Kramer hier sitzen und das beantworten, aber ich glaube, wir werden nicht in so eine MCO-Struktur gehen können und wollen auch gar nicht, weil das ist mit unserem, mit der 50+1-Regel in Deutschland so auch gar nicht ohne weiteres vereinbar. Aber dass du eine enge Verzahnung mit Leihclubs hast, wo du weißt, es hat gut funktioniert, so wie du es gerade skizziert hast, sollte eine Win-Win-Situation sein. Wie bekommen als Spieler
lockere Zusammenarbeit, genau, genau. Nicht irgendwie Strukturen grundsätzlich verändern, ja, sondern einfach nur zu wissen, wir arbeiten gut miteinander und bitte.
Absolut, absolut. Mhm. Genau das ist die Idee. Und dann, ja, gibt es die Laien, die gut funktionieren. Wir haben jetzt ein Kjellwädchen, hat trotzdem viele Spiele gemacht, aber ist jetzt Bochum in der Saison ein einfaches Pflaster gewesen für einen jungen Spieler? Mit Sicherheit nicht. Also bei der Anzahl an Trainerwechseln, einmal sogar, ne, in der Führung noch ein Wechsel oben drüber, boah, mit Sicherheit sehr schwierige Rahmenbedingungen. Und dafür, muss ich sagen, hat der Junge das extrem gut gemacht mit extrem vielen Spielen auf dem Niveau.
Ja. Wenn es um Resilienz geht, hat er auf der Ebene auf jeden Fall
der Junge
viel
hat
in seinem Profijahr in der zweiten Liga gelernt.
Definitiv, der hat seinen Rucksack vollgepackt mit Erfahrung.
Das kann man sagen. Da kann man grob sagen, wie groß euer Etat ist. Der Gesamtjugendbereich liegt, glaube ich, bei 12 bis 15 Millionen. Wie viel, also wahrscheinlich der größte Teil, steht euch dann auch zur Verfügung, um all das, was ihr gerade plant, durchzuziehen?
Also das ist gar kein Thema jetzt so sehr des Budgets. Das meiste Budget ist ja bei der Größe des NLZs in Personal und in Abschreibung für die ganze Infrastruktur. Also jeder, der schon mal in Brake gewesen ist, der weiß, um die ganzen Plätze und Trainingsutensilien, genau, das macht man nicht mit 400 Euro Kaltmiete. Und das Zweite ist, wir haben natürlich, das sind 230 Spieler im NLZ. So ab der U15, 16 fängt es dann irgendwann an, dass die auch einen gewissen Obolus bekommen dafür. Wir haben viele, viele Mitarbeiter mit Pädagogen, mit Analysten. Also wir sind ja gar nicht mehr so viel kleiner, als das ein Lizenzbereich ist. Die müssen alle versorgt und bezahlt werden. Aber das Budget, was wir dafür haben für den neuen Weg, ist, wir brauchen kein größeres Budget. Wir brauchen eine inhaltlich andere Denke. Wir müssen anders an das Thema herangehen. Und wir müssen verstehen als Verantwortliche und als Cheftrainer, dass es nicht darum geht, ob wir Lob bekommen und ob unsere Reputation wächst, sondern was die Spieler aus diesem Weg rausnehmen. Und dann wird es irgendwann, wenn jemand auf Reputation guckt, auch seiner Reputation zuträglich sein. Aber die erste Überlegung darf nie sein, wie kann ein Trainer gut dastehen, wie kann ein sportlicher Leiter oder ein NLZ-Leiter gut dastehen.
So, und was kommt von den Jungs unten am Ende oben an? Thomas Broich hat ja gesagt, das fand ich auch deswegen spannend, weil das irgendwie ja wie so ein Mythos über Europa wabert. Wir haben das Vorbild Barca. Das würde mich einfach mal interessieren, weil man hat viel drüber gesprochen. Jeder kennt es, aber ich glaube, so richtig weiß keiner so richtig, wo der große Unterschied ist. Was macht La Masia, also diese Nachwuchsschule des FC Barcelona, eigentlich so fast schon mythisch oder legendär? Also wo liegt da der Unterschied in einem Land, in dem man es ja zum Beispiel auch mit Real Madrid zu tun hat oder mit Atletico?
Boah, also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Ebenen. Das eine ist die, wenn du es geschafft hast als Verein, dass Spieler, die deine Jugendschmiede durchlaufen haben, dann im Profibereich waren, eigentlich permanent die Verantwortlichen des Vereins bilden, egal ob das auf einer Sportdirektorenebene ist oder auf einer Trainerebene. Dieser Verein ist ja durchzogen von Spielern, die diese Kultur seit 20, 30, 40 Jahren atmen. Und wenn man sich dann anguckt und dann mal ein bisschen tiefer reingeht, auf welcher methodischen Tiefe sich die Mitarbeiter in La Masia auseinandergesetzt haben mit, warum bilden wir so aus. Thomas Broich war vor zwei Wochen zur Hospitation dort und der kommt wieder und am Ende sagt er, okay, pass auf, Paul, wir sind schon weit, aber wir haben noch ein paar Schritte zu gehen und jetzt gucken wir uns mal an, welche Themenbereiche haben wir noch nicht ausreichend entwickelt. Also wenn mich jemand fragt, wie weit sind wir bei uns in der Entwicklung, dann sage ich, wir sind vielleicht bei 40%, vielleicht bei 50%.
Lass mich mal kurz zwischenfragen, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Eigentlich müsste Barca doch sagen, Broich, hier hängt dein Steckbrief, du kommst hier nicht rein, weil wir wollen ja keine Spione. Also wo liegt das Interesse des FC Barcelona zu sagen, hier der Vertreter von Borussia Dortmund soll sich das ruhig mal angucken, wie wir die Talente holen, die irgendwann der Thomas Broich ja vielleicht auch haben will?
In diese Themenbereiche gibt es ja nicht so viele Einblicke. Ne? Also man wird dann wenig mit dem Scouting-Department sitzen und wie holt man Talente. Aber wir haben schon, also über Jahre mit allen internationalen Club, ja, wir spielen die ganzen internationalen Turniere zusammen und natürlich gibt es dann überall Verzahnungen, wo man dann einfach sagt, ja, nee, bis zu einem gewissen Grad öffnen wir die Türen. Wir zum Beispiel sind ja auch sehr, sehr transparent. Also wir haben auch immer wieder Leute, die bei uns hospitieren. Weil ich am Ende sage, wenn ein großer Club einen Entwicklungsvorsprung hat, dann hat es nicht nur was zu tun mit einer Strategie, sondern hat es vor allem was zu tun mit einer Kultur. Und das, was wir jetzt entwickelt haben, wo wir gerade stehen, das ist ja nicht gestartet mit mir 25 oder mit Thomas Broich 2024, sondern der Startschuss auf einer kulturellen Ebene, der liegt im Jahr 2022. Wir gehen eigentlich jetzt ins fünfte Jahr der Umstrukturierung im NLZ. Und damals hat es angefangen im Aufbaubereich mit eigentlich einem Wunsch der Mitarbeiter zu sagen, ey, wir wollen mehr auf die individuelle Entwicklung setzen. Wir wollen weniger auf mannschaftlichen Erfolg gucken. Wir merken, uns geht die individuelle Entwicklung der Spieler flöten auf diesem Weg und wir wollen was verändern. Und dann hat sich daraus eine Kultur entwickelt, haben sich immer mehr Mitstreiter für diesen Weg gefunden und dann kam irgendwann ein Thomas Broich dazu, der dem nochmal ein Gesicht gegeben hat auf der einen Seite, der nochmal mit seinem Game Model, mit der Spielphilosophie und Trainingsmethodik nochmal ganz viel Handwerkszeug dafür gegeben hat und dann 2025 mit mir jemand, der das strategisch weitergedacht hat. Aber das ist auch, glaube ich, der Grund, warum große Vereine wenig Angst davor haben, Hospitationen zuzulassen. Wenn jetzt jemand kommt zu uns und versucht, Borussia Dortmund zu kopieren, dann ist der 2033, 34, 35 an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Aber wir sind in 7 Jahren eben auch 7 Jahre weiter. Deswegen habe ich keine Angst davor. Und ich glaube, Barcelona hat auch keine Angst davor, die Türen bis zu einem gewissen Maß zu öffnen und vor allem auch in den Austausch zu gehen.
Wie muss man sich im Moment vorstellen, den Austausch zwischen euch im Nachwuchsbereich und den Verantwortlichen bei Borussia Dortund? Ich sag mal, Niko Kovac ist natürlich der Trainer, der Ergebnisse liefern muss, der es auch getan hat in einer sehr schwierigen Phase für Borussia Dortmund, der, das war lange Zeit bekannt, natürlich auch dementsprechend auf gestandene Profis gesetzt hat. Am Ende kamen dann Reggiani, Ignacio, Albert. Wie intensiv ist euer Austausch? Wie interessiert ist Niko Kovac an den Akteuren, von denen ihr sagt, wir werden sie dir vielleicht schon im Laufe der kommenden Saison mal ans Herz legen?
Ja. Also der Austausch ist extrem intensiv. Das eine ist, und das hilft, glaube ich, wir haben mit Lars Ricken jemanden oben drüber, der hat den Bereich über 20 Jahre verantwortet, der kennt jeden Mitarbeiter, der kennt auch alle Spieler, die jetzt da sind. Es fängt so langsam an, dass er den einen oder anderen Spieler, den wir geholt haben, dann nicht mehr aus der eigenen Anwerbung kennt. Aber das hilft als erstes natürlich extrem. Dann hast du mit Ole Boki jemanden oben drüber, der auch junge Talente und junge Spieler entwickeln will, der das in Elversberg schon gemacht hat. Und Niko ist auch intensiv mit im Austausch. Das eine ist, wie jetzt in der Vorbereitung, wir präsentieren ja immer wieder Spieler und dann sind, das waren letzte Woche Dienstag im Training, glaube ich, im ersten Training waren 7 U19-Spieler und 5 U23-Spieler, also 12 Jugendspieler da. Dass die alle oben bleiben, ist natürlich unrealistisch, aber dass er sich einen Eindruck machen kann und dass wir dann im Nachgang in den Austausch gehen und sagen, pass auf, wo hast du die Jungs gesehen? Wo siehst du noch Themen, wo sie sich entwickeln müssen? Wie haben sie sich präsentiert? Was müssen wir mitnehmen für die Jungs, die jetzt wieder zurückgehen in U23 und U19, um sie dahin zu bringen, dass wenn du sie das nächste Mal siehst, wie sie vielleicht schon einen Schritt näher dran sind? Dieser Austausch ist extrem intensiv. Ja.
Wie häufig gibt es den Austausch während der Saison? Also jetzt in der Vorbereitung ist klar, da sind auch noch viele gestandene Profis, haben jetzt gerade noch Urlaub. Also sind sie die U19 und U23 Spieler Teil der Trainingsgruppe. Also der Kontakt ist quasi täglich da, aber das ebbt ja in der Regel auch ab, wenn die gestandenen Profis wieder da sind. Wie viel Austausch ist dann während der Saison? Habt ihr da feste Zeitpunkte, wo ihr sagt, heute ist Ruhe fix und wir gucken, beugen uns drüber und gucken, wie hat sich Matthijs entwickelt, wie hat sich Moussa Kaba entwickelt oder wie muss man sich das vorstellen vom Ablauf?
Genau, also zwischen U23 und Lizenzbereich ist der Austausch sehr intensiv, weil du permanent Spieler hast, die ja zwischen beiden Mannschaften auch pendeln, die oben trainieren, unten spielen. Das heißt, da ist die Verzahnung ganz eng. Wenn es darum geht, die Jungs, die jetzt 1-2 Jahre weiter weg sind, dann ist Niko Kovac weniger der Ansprechpartner, sondern dann sind es eher Ole Boos und Lars Ricken. Wenn wir halt sagen, ey, wir haben da ein Talent, wir glauben, das ist in 12 Monaten, in 18 Monaten, in 24 Monaten soweit, dann ist die Verzahnung weniger mit Niko, weil der wird am Ende der wird im Tagesgeschäft gucken, wer sind die Jungs, die jetzt gerade an der Türschwelle stehen.
Cedric, du hast den Nachwuchs lange schon beobachtet, natürlich auch dir immer wieder die Frage gestellt, wie funktioniert das an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und dann eben Profibereich? Mhm. Ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, der BVB in den letzten Jahren schon mit einer Transferpolitik, wo sind die stärksten Spieler der Konkurrenz? Aha, da bedienen wir uns, haben gestandene Spieler aus der Bundesliga geholt, der BVB ja auch mit, ich glaube, 500 Millionen Transfersumme innerhalb von 10 Jahren, wirklich der Verein, der innerhalb der Bundesliga am meisten investiert hat. Wenn man jetzt drauf schaut, was alles wirklich an jungen Burschen von unten kommt, wir hätten ja eine Liste, da kommen wir sofort mit den Neuzugängen auf 10, 12 Leute. Hast du schon den Eindruck, dass hier so etwas entsteht wie, ich sag's mal, der BVB 2030 plus, wo du sagst, wir werden in wenigen Jahren eine Borussia erleben, die sich auf dem Rasen in der Struktur, was die DNA angeht, ganz anders präsentiert als der BVB Mitte der 20er Jahre?
Ich glaube, das ist zumindest die große Hoffnung und das Ziel, das hat Lars Ricken ja durchaus auch schon vor 1, 2 Jahren anklingen lassen, dass es wieder mehr in die Richtung gehen muss, weil das ist ja die eigentliche BVB-DNA, die über viele Jahre diesen Verein stark gemacht hat, sprich junge Spieler verpflichten. Aber ich glaube, wir haben das gleiche Thema oder ähnlich, in einer ähnlichen Facette vor 2, 3 Wochen schon mal gehabt. Wenn wir auch an, ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit den ganz Jungen, aber wenn wir an Haaland denken, Bellingham denken, zum Beispiel Dembélé, die hat man ja auch ganz jung verpflichtet für vergleichsweise wenig Geld und sie auf einem ganz anderen Level wieder abgegeben. Und jetzt bist du nochmal eine Stufe runtergegangen vom Alter und holst diese Jungs an der Schnittstelle. Und wenn wir jetzt gucken, Kanté, Gardasson, das sind natürlich beide erst 16-Jährige, aber wenn wir perspektivisch denken, genau darum geht's ja. Es muss wieder darauf einzahlen, auf die BVB-DNA Thomas Broich hat gesagt, wir wollen auch Barcelona nicht kopieren. Ich nehme auch nochmal Barcelona als Beispiel, sondern wir wollen unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen. Es geht nicht darum, die Spielmethodik oder den Spielstil irgendwie zu adaptieren, sondern man muss eigentlich bei Borussia Dortmund beides verbinden. Einerseits taktisch und technisch auf einem Top-Level geschult zu sein und gleichzeitig dieses Herz, diese Leidenschaft mitzubringen. All das, was BVB-Fans eben von Spielern sehen wollen. Und ich glaube, genau darauf zahlen Transfers, wie die jetzt eben genannten, ein, dass du ganz früh diese Jungs holst, ihnen ganz, ganz früh per Druckbetankung, glaube ich, so kann man sagen, alles das vermittelst, worauf es darauf ankommt, am Ende ganz, ganz groß auf der großen Bühne vor der gelben Wand aufzutauchen. Und wenn wir Glück haben, so soll es sein, dann tauchen sie 20 bis 20, 30 da auf und du hast ein im besten Fall gewachsenes Konstrukt bei Borussia Dortmund.
Ist das auch etwas, wenn ihr um diese jungen Burschen werbt, die ihr jetzt dann eben auch aus Zagreb oder aus Island holt, ist das auch so, dass ihr sagt, kommt mal mit euren Familien vorbei, wir haben dann und dann ein Heimspiel und seid bitte schon um 14.45 Uhr spätestens im Stadion, damit ihr wisst, was das für ein Verein ist, dem ihr euch anschließen könnt.
Das ist immer. Also wenn wir Spieler in der Anwerbung haben, dann ist ein Spieltag, wenn es denn dann zeitlich mit reinpasst. Manchmal müssen sie in leeres Stadion gucken, das ist dann immer ein bisschen schade. Ja. Aber eigentlich versuchen wir es immer mit einem Spiel zu verbinden, weil am Ende ist das, was emotional Borussia Dortmund ausmacht. Wenn du das einmal gespürt hast und ich spüre es immer noch und ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Spiele ich jetzt geguckt habe, aber es ist ja immer noch, wenn du da sitzt von einem Spieltag und du guckst an, wie die Südtribüne ab der Stunde vorher schon Vollgas gibt, da ich kriege immer noch Gänsehaut. So, und das ist natürlich bei einem jungen Spieler, der das zum ersten Mal erlebt und der dann aus einem kleinen Land kommt, aus dem wie Island kommt oder Kroatien ja auch von einem nicht großen Verein, natürlich macht das was mit den Jungs.
Jetzt mal ein bisschen blöd gesprochen, habt ihr das auch schon erlebt, dass dann plötzlich der Vater gesagt hat, nachdem er das dann erlebt hat, komm Junge, hier gehen wir hin, nachdem wir das erlebt haben. Oder dass es zumindest die Entscheidung positiv beeinflusst hat?
Also das ist immer ein Thema. Ich versuche immer über irgendwelche Zahlen erst zu sprechen, nachdem wir alle anderen Register gezogen haben, weil wir wissen, wenn wir die Zahlen zuerst auf den Tisch legen, dann werden wir mit den großen Vereinen nicht mithalten können und auch wollen. Das heißt, wir müssen genau diese Trümpfe als erstes ziehen und wenn du dann eine Familie und einen Spieler so angezündet hast, dann kannst du auch mal eine Mark abziehen, oder das heißt eine Mark abziehen, aber dann werden sie im Zweifel auch sagen, nee, ich mache das lieber für einen wirtschaftlich etwas günstigeres, weil das, was hinten raus ankommen kann, wenn ich das wirklich schaffe, auf dem Niveau zu spielen, dann ist am Ende auch egal, was ich mit 16 verdient habe.
Wag mal eine grobe Prognose. Wir gehen zum ersten Spieltag der Saison 2032-33. Wie viel? Ja, eine grobe Prognose und wir werden dich nicht drauf festnageln. Aber was hältst du für realistisch im Kader von Borussia Dortmund an diesem Tag? Wie viele Spieler wird man sehen können, die durch eure Schule gelaufen sind? Ich nenne es mal, ich weiß, dass das jetzt auch eine unfaire Frage ist, weil so viele Dinge da reinspielen. Aber wenn das Konzept halbwegs greift, und das ist ja die Hoffnung, dann wird es ja schon einen gewissen Prozentsatz ausmachen.
Also wenn du mich fragst, du hast vorhin Barcelona in den Mund genommen. Barcelona ist, die Mannschaft, die hat es damals geschafft, mal 11 Spieler gleichzeitig.
11?
Alle 11 gleichzeitig auf dem Platz zu haben.
Wahnsinn, wann war das? Weißt du das?
Boah, das müsste, Thomas würde das sofort aus der Pistole haben, das müsste um 2010 rum gewesen sein. Ich weiß, vielleicht
2012, glaube ich.
2012? 2012 gab es alle 11 Spieler aus La Masia.
Das ist Wahnsinn.
So, und, das ist Wahnsinn. Und am Ende muss in die Richtung muss eine Vision gehen. Wir wollen so viele Spieler wie möglich oben anbringen. Und ich würde jetzt, also wenn ich jetzt sage, irgendwie 5 oder 6 und am Ende sind es 3, maximal. Also der Anschauung muss sein, dass wir es versuchen, dass die erste 11 aus BVB Dortmunder Jungs besteht.
Ja.
Und wenn es am Ende dann 4 sind und 3 weitere spielen bei Manchester City und Real Madrid, weil wir sie vorher für 100 Millionen verkauft haben, bin ich auch nicht traurig drüber.
Ja, so. Wir haben ja drüber gesprochen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, dass sich das Ganze auszahlt. Entweder die Jungs stehen auf dem Rasen oder das Konto wird voller. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass Borussia Dortmund da neue Wege geht. Du hast es jetzt alles beschrieben. Gibt es irgendwas, wo du jetzt als jemand, der jeden Tag sich damit beschäftigt, sagst, das würde ich noch gerne loswerden oder haben wir alles thematisiert?
Nee, ich würde gerne noch loswerden, weil wir sprechen jetzt so viele über die internationalen Spieler, die dazukommen. Der tiefste Wunsch ist ja eigentlich, dass es die Jungs schaffen, die von ganz unten kommen. So, ne? Und dass wir wir haben einen Tom Faust, gerade langfristig verlängert, der ist seit der U9 bei uns. Wir haben Spieler in der U19 mit Romeo Ritter, mit Luke Fahrenhorst, mit Niklas König, jetzt hoffe ich, vergesse ich keinen, aber die sind alle auch schon seit 5, 6, 7 Jahren im Verein. auf jeder Schwelle, wo wir die Möglichkeit haben, Spieler von außen zuzuholen. Und es fängt an bei der U15 unten, haben wir den Anspruch, dass die Jungs, die bei uns schon sind, so gut sind, dass die Notwendigkeit gar nicht mehr da ist. Das geht dann weiter mit in der U17, 18, dass wir irgendwann auf diese, und es klingt jetzt so, aber auf diese Ignatius und Albeas gar nicht mehr so angewiesen sind, weil wir die im eigenen Stall schon drunter ausgebildet haben. Und dass wir dann im Profibereich nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wir die Adeyemis und Joe Bellinghams holen müssen, weil wir die schon von unten hochgeschoben haben. Also eigentlich auf jeder Stufe muss das Ziel sein, dass die Jungs, die vorher schon da waren, so gut sind, dass der Entscheider Druck hat, muss ich überhaupt extern was machen.
Ja, also sowas wie schwarz-gelbe Basisidentität innerhalb der Stadtgrenzen, natürlich über die Grenzen hinaus zur Region, und das Ganze wird das Zeit brauchen, aber
definitiv.
Diese Zeit wird euch ja auch gegeben.
Relativ das hoffe wichtig. Ich. Nein,
die dafür steht Lars Ricken.
Absolut, ja.
Ja. Dann wären wir aus deiner Sicht durch. Irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Ich hab nix.
Cedric, du hast ein gutes Gefühl bei dem, was gerade bei Borussia passiert.
Grundsätzlich, ja, klar. Also das, was ich schon beschrieben habe, es wird sicherlich auch mal Rückschläge geben, wie zum Beispiel, dass die U19 jetzt den Sprung dann nicht in die Endrunde gepackt hat. Ich glaube, das ist eingepreist. Unterm Strich finde ich es plausibel, was dort geschieht, wenn man sich eben anguckt, und das ist ja der Ursprungsgedanke, wie viele Jungs haben es eigentlich in den letzten Jahren nach ganz oben geschafft und können sich dort halten? Da muss man sagen, das kannst du nicht nur an einer Hand nicht absehen, da ist einfach niemand. Und da jetzt zu sagen, wir schlagen einen anderen Weg ein, wir geben den Jungs früher ein anderes Rüstzeug mit dem Punkt Selektion, dass am Ende es wirklich nur die absolute Top-Auswahl nach ganz oben schafft. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
Dann dir ein großes Dankeschön, ja. Paul, dir ein großes Dankeschön, dass du sehr zu gern. Uns gekommen bist. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir in ein paar Jahren uns diesen Podcast nochmal angucken und sagen, guck mal, die drei da oben auf der Bühne, Paul natürlich allem voran, haben es damals schon gesagt, und unser BVB der 30er Jahre hat eine Menge von dem, was damals angedacht wurde, in die Wege geleitet wurde, ja, und was dann hier heute auf dem Podest auch besprochen wurde. Also, das war der BVB der kommenden Jahre, das war die Zukunftsstrategie von Borussia Dortmund. Wie hole ich den Nachwuchs jetzt zum BVB, der uns in vielen Jahren weiterhilft? Ich hoffe, es war sehr detailliert, es hat euch trotzdem eine Menge Spaß gemacht, und wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Haut rein und bis dann.